Jeden Tag kommen Journalistinnen und Journalisten hier ins Studio und helfen uns dabei, die Welt besser zu verstehen. Aus allen Perspektiven. Sie erzählen, sie erklären, sie analysieren, sie nehmen uns mit. Sie machen das so, wie sie auch sonst arbeiten. Ausgewogen, genau, unabhängig. Sie stehen für das, was wir hier jeden Tag machen wollen, beim Tagesanzeiger, bei der Berner Zeitung und bei der Basler Zeitung. Qualitativ guten Journalismus.
Vielstimmig statt eintönig.
Heute bei «Apropos» die besten Bücher,
die besten Podcasts,
die besten Filme
und die beste Musik.
Heute reden wir bei «Apropos» über das Beste vom Jahr zum Hören, zum Schauen und zum Lesen.
Empfehlungen für die stillen Tage oder ein Last-Minute-Geschenktipp.
Eingeladen haben wir die Leute aus der Redaktion, die wirklich daraus kommen. Nora Zuck zum Beispiel, die sich um Literatur kümmert.
Wer mit diesem Buch anfängt zu lesen, und das sage ich wirklich nicht bei vielen Sachen, kommt in einen Rausch rein und das wünscht man wirklich jedem.
Der Musikexperte Martin Fischer.
Das ist einfach extrem unterhaltsam, sowohl in der Musik wie auch nebendran. Und das gehört irgendwie auch zu einem spannenden Act dazu, finde ich.
Der Film- und Serienredakteur Pascal Blum.
Der Film und der Showdown und das Rock'n'Roll im Kino habe ich jetzt schon länger nicht mehr erlebt.
Und unsere Podcast-Produzentin Sarah Spreiter.
Einmal zieht es einem einfach gerade den Ärmel rein.
Viel Vergnügen. Jetzt bei uns im Studio Nora Zucker, Literaturredaktorin vom Dagi. Wie oft hast du dich gelangweilt beim Lesen dieses Jahr?
Das ist die beste Frage, die mir jemand gestellt hat. Das ja, Philipp. Gelangweilt. Das ja im Fall auffallend wenig. Es war ein richtig, richtig starkes Jahr.
Starkes Jahr, das du jetzt uns zu Teilen mitbringst. Mhm. In die Sendung 5 Bücher hast du mitgebracht. Wo fangen wir an?
Wir fangen an beim Jean Hyut, «Öffnet sich der Himmel». Das war für mich mein absolutes Sommerbuch gewesen. Man muss sich ein bisschen zurückversetzen. Aber es ist so herzergreifend und elegisch erzählt, wie so ein junger Bub, der James, also Jugendlicher, 16, 17 ist er, nach seinem Coming-out in einer Schule in einem Dorf im Norden von England ausgrenzt wird, wie er dann eben auf den Luke trifft. Das ist ein Bub, der gerade der hilft in einem Hof nebendran. Und es fängt sich an, eigentlich alles so um das Begehren, das versteckte Begehren zu drüllen. Und so, es ist ein Debütroman von einem Lyriker, von Jean Hewitt, den habe ich wirklich nicht gekannt bis dann. Das ist eine wahnsinnige Entdeckung. Und er erzählt eigentlich, der Stoff ist nicht neu, oder? Dass man sagt, Coming of Age, Coming Out Geschichte. Aber wie er erzählt, ohne Pathos, von dieser Einsamkeit, dem Fremdsein, von dem jungen Bub. Natürlich hat der Luke auch noch ein Geheimnis. Und wie er das schafft, so, das Begehren, das sich dann nie auflöst oder entlädt, so in der Schwebe zu behalten, dass man genau weiss, oh, das erste Mal, wenn man jemanden trifft, wo man so besonders findet und dann muss herausfinden, wie empfindet die andere Person für mich. Das ist, glaube ich, das ganz spezifische Alter und es ist so bezaubernd und ja, wahnsinnig schön erzählt.
Wird man die eigenen Gefühle erinnert, wie es mal war?
Ja, wie es mal war und wie abgestumpft man dann geworden ist.
Was ist das zweite Buch, Nora?
Ich habe dabei von einer japanischen Autorin Miko Kawakami, «Das gelbe Haus». Heisst der Roman für mich auch eine Entdeckung gewesen, weil ich finde, das ist eine richtig tolle Autorin, die gut aufnehmen kann gegen Murakami. Ich finde ihre Literatur einiges dynamischer und mutiger. «Das gelbe Haus» erzählt die Geschichte von der 19-jährigen Hanna. Es ist ein Mädchen aus armen Verhältnissen in Tokio um so 2000 herum und sie geratet an so eine Barbesitzerin Kimiko in so eine Art Wahlfamilie, wo sie da aufgenommen wird und so als Hostess und immer mehr dann auch so ein bisschen als Prostituierte schafft. Es ist so ein bisschen unklar, was genau der Hostessenjob ist in dieser Bar. Und es entwickelt sich eigentlich, zuerst denkt man, es hat so Krimi-Element und dann merkt man, es ist aber irgendwie auch sehr, sehr unklar, was das für ein Genre ist. Und ich glaube, dass die Frauenfiguren, die da so dargestellt werden, das klingt der Kawakami wahnsinnig gut. Also es ist irgendwie wie, das Faszinierendste finde ich eigentlich so sehr ein detailliertes Erzählen über die verschiedenen Frauen, dann irgendwie Begegnungen, Gespräche, die die führen, teilweise sehr, sehr schöne Beobachtungen von kleinsten Details. Und ich finde, die japanische Autorin ist darum eine Entdeckung, weil sie wirklich Meisterin ist in dem fast so ein einem ratlosen und desillusionierten Blick, der aber wie nicht verbittert wirkt. Darum, ich finde, japanische Literatur das gelbe Haus.
Häufig haben japanische Autorinnen und Autoren so etwas Mystisches, so etwas Upspace. Sie auch?
Nein, das würde ich jetzt da gar nicht so sagen, sondern ich glaube wirklich, dass sie für mich die grosse Entdeckung ist, neben dem Murakami. Und dass ich finde, man kann gut im Gewissen sagen, sie stellt ihn ein bisschen in Schatten.
Sehr schön. Wir waren in England, in Japan. Wo geht es jetzt hin?
Jetzt gehen wir mit dem Jonas Hassen-Kemiri, die Schwestern, gehen wir nämlich gerade auf 3 verschiedene Kontinente. Ich habe gedacht, ich bringe wirklich alles Mögliche mit. Also die Schwestern, da muss man voraussagen, das war eine ziemliche Ansage in diesem Sommer. Das sind 736 Seiten und alle Kritikerinnen und Kritiker haben gedacht, okay, jetzt kann man entweder sagen, man stürzt sich voll rein oder man kann sagen, wie nicht, dass ich gesagt habe, ich kapituliere und ich werde happyweise den Roman lesen und ja, irgendwann fertig werden, wie das jetzt passiert ist. Es ist jetzt unterdessen Dezember, aber es hat sich dermassen gelohnt. Wer mit diesem Buch anfängt zu lesen, und das sage ich wirklich nicht bei vielen Sachen, kommt in einen Rausch rein, und das wünscht man wirklich jedem. Also ich würde, das Buch kann man ganz, ganz gut gewissens verschenken. Der schwedisch-tunesische Autor Kemiri erzählt von eben der Ina, der Evelyn und der Anastasia.
Das sind
die 3 Schwestern, titelgebenden Schwestern. Und fast wie bei einem Spiegelbild gibt es eine Familie mit 3 Söhnen. So. Und der Sohn, der eine, der Jonas, Ding Dong, wie der Autor selber, sieht etwa 1991 auf einem Baugerüst in Stockholm die 3 Schwestern. Und will die dann kennenlernen, gerade weil es wie die Verbindung gibt oder das Gespiegelte. Und dann ist es eigentlich, die Schwestern ist eine wahnsinnig grosse Geschichte über das Erwachsenwerden. Also es fängt an eben 1991 bis in so ein fiktives Jahr 2035. Es erstreckt sich über irgendwie 35 Jahre. Es spielt auf 3 Kontinenten. Es geht um sich zu verlieben und gleichzeitig bis zu der heftigsten Ehekrise. Und die Figuren sind eben zwischen Stockholm, Berlin, New York, bewegen sie sich hin und her. Und das Besondere an diesem Roman ist wirklich so etwas Märchenhaftes und eine sehr klare, präzise Sprache. Und der Ich-Erzähler, der ja eben auch Jonas heisst, verführt uns natürlich ganz zu glauben, ah, das ist wieder irgendwie autobiografisch. Aber der Jonas Hassen-Kemiri lässt eben sind Ich-Erzähler mit den fiktiven Figuren unter anderem auch so eine Autofiktionsdebatte führen. Und das finde ich im Roman quasi, das dann so anzusprechen. Ich muss es sagen, es ist ein Pflasterstein von einem Buch. Alle mit einem E-Book sind klar im Vorteil. Und gleichzeitig ist es einfach ein Buch, das man findet, muss man in der Hand haben und man legt es wirklich nicht mehr weg. Mhm. Wenn man es zu der Weihnacht verschenkt, sieht man seine Verwandten vielleicht im Anfang Januar wieder.
Sehr schön. Da fällt man rein und kommt nicht raus.
Ja.
Also komm ein bisschen an, wenn ich dir zuhöre, wenn du über Bücher redest, bring einfach das Nächste an.
Okay. Wo man auch wunderbar reingehen kann, ist in der Rachel Kushner ihren Page-Turner allererster Güte, See der Schöpfung. Und zwar geht es dort darum, das ist eine ausrangierte FBI-Agentin, die unter dem Namen Sadie Smith quasi anfängt ermitteln über eine ökologische Kommune im Süden von Frankreich. Und die Kommune wird so ein bisschen verdächtigt, dass sie so ein bisschen Sabotageaktionen plant. Und eben die Sadie, die soll da irgendwie so ein bisschen sich drin sneaken, soll da auskundschaften. Und das hat natürlich auch so einen Thriller-Plot, oder? Und es ist eben bei der Rachel Kushner immer ein Mix von allem. Also es ist einerseits wirklich auf Tempo geschrieben, es ist gescheit, so eine richtig coole Heldin, die unsympathisch ist, berechnet und manipulativ. Und ich sage immer, sie ist wirklich cool. Und man folgt ihr bis zum Schluss absolut gebrauchlich. Band. Es ist so eine Agentengeschichte. Geradezu auch so hypnotisch wird die Geschichte, dass man irgendwie so das Gefühl hat, aha, es wird dann aber so zwischendurch auch noch so richtig tiefschürfende Reflexion eingestreut über Evolutionsgeschichte der Menschen, französisches Landleben, Mythologie, was weiss ich. Und du liest es bis zur allerletzten Seite atemlos und denkst, okay, ganz viel ist jetzt da passiert und ein paar Sachen kann man davor dann vielleicht auch so nass fassen und ganz viel hat sich auch abgespielt und man merkt, wie so, man ist so in so einen speziellen Zustand geraten und das kann eigentlich nur Literatur.
Und dann nochmal lesen, dass man es wirklich erschnallt.
Ja, für das ist schon ein bisschen dick.
Vier hast du gebracht, Nora, jetzt kommt noch eins.
Ja, für mich ist das der eindrücklichste Roman 2025 und zwar vom polnischen Autor Stefan Twardoch, die Nulllinie-Roman aus dem Krieg. Eindrücklich wegen dem, weil ich finde, das ist ein Roman, wo einem schlicht und einfach den Boden unter den Füßen wegzieht. Und zwar ist es, ich würde sogar sagen, der Roman, wo wird in einen Kanon eingehen, wenn es darum geht, wer hat über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geschrieben. Der polnische Autor Stefan Twardoch, muss man natürlich sagen, er ist nicht selber als Soldat an der Front, aber er ist mit Hilfsgütern, also Waffen und Drohnen-Equipment, ist er in Donbass gefahren und hat dort recherchiert, ist dort in den Schützengräben gewesen, hat relativ viel aufs Spiel gesetzt, um nachher den Roman schreiben. Und zwar erzählt er herzzerreissend von diesen jungen Männern, die sind wirklich alle entsetzlich jung, wie die in diesen feuchten Schützengräben liegen und irgendwie die Freiheit von der Ukraine verteidigen und irgendwie ja auch einfach die Idee von Europa. Und die haben alle andere Träume gehabt. Und was da sehr, sehr eindrücklich ist, wie der Twardoch das macht, ist, er erzählt zum Beispiel, dass die alle anfangen von sich schon in der Vergangenheit reden. Weil sie sagen, es macht mehr Sinn, wenn du eigentlich schon so tust, als wärst du tot. Also, dass sie wie sagen, als ich noch lebte, war ich Pole. Und da gibt es ganz viele so sehr, sehr eindrückliche Momente, wo man wie erfährt, wie leben die. Oder dass sie zum Beispiel die Socken sich irgendwie in die Uniform legen, um sie im Nacken zu trocknen, weil feuchte Socken führen dazu, dass die Zehen abfaulen und so. Also so ganz, ganz konkret auch. Und was Stefan Twardoch eben ausgesucht hat, und ich glaube, das ist das Brillanteste an diesem Text, ist, er erzählt es in der zweiten Person. Er erzählt es eigentlich mit einem Du. Also das heisst, auf die Idee muss man zuerst mal kommen, oder? Also nicht zu nahe aus dem Ich, aus einer Ich-Perspektive, nicht zu distanziert aus einer dritten, so ein bisschen allwissenden Perspektive, sondern mit dem Du. Das heisst, sein Held also ist eigentlich die ganze Zeit mit sich selber im Gespräch. Also. Und man könnte auch, und das ist vielleicht meine Interpretation, man könnte diese Perspektive eben auch als stilistische Darstellung von dieser Drohnenperspektive verstehen. Weil was die Nulllinie auch ist, ist, ich habe nach dem Roman verstanden, was Drohnenkrieg bedeutet. Also die Art von moderner Kriegsführung mit Wärmebildkameras, Störsender, Armeetelefon und so weiter. Und irgendwann schreibt der Stefan Twardoch, die Wunden wollen nicht heilen, sie trocknen nur. Und mit dem Gefühl geht man aus dem Buch raus und es ist hart, aber es ist wichtig und ich würde sogar sagen, Pflichtlektüre tönt immer so nach Schule. Aber ich finde schon, wenn man möchte, da in seiner warmen Stube sitzen und sich ein bisschen ein Bild machen, wie es vielleicht in der Ukraine ist, dann ist das Buch dafür.
Danke vielmals, Nora.
Danke, Philipp.
Du hast alle Sachen gebracht, die du selber gelesen hast. Was nimmst du dir vor, zum Schauen, lesen oder sonst jetzt, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast?
Ja, ich tue natürlich dann einfach nicht lesen, sondern ich schaue dann alles Mögliche. Schauen und Musik hören. Da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Viel Vergnügen dabei.
Danke.
Von den Büchern in der Musik. Im Studio ist jetzt Martin Fischer, ein wandelndes Lexikon, was Musik angeht und vor allem ein ziemlich guter Gradmesser, welche Schweizer Musikerinnen und Musiker man sich merken muss oder früh genug ein Ticket kaufen, weil es dann irgendwann recht teuer wird. Hi Martin.
Hi Alex, das sind schon mal rechte Vorschusslorbeer gewesen. Danke, aber mal schauen, ob ich denen gerecht werden kann.
Bestimmt. Wir haben vorher ein bisschen besprochen, du wirst den Fokus auch ein bisschen auf Schweizer Musik legen. Warum?
Schweizer Musik, ja. Ich finde so, hey, heute eigentlich mehr denn je ist so viel Musik rum, wo man kann hören und auch vorgesetzt bekommt von diesen famosen Algorithmen auf so vielen Plattformen. Es wird viel mehr veröffentlicht denn je und ich finde es extrem schön in der Schweiz, wo so nah ist, irgendwie mich ein bisschen, wenigstens probieren, so ein bisschen einen Überblick zu behalten. Und ich finde es auch für uns als Medienhaus natürlich cool, wenn man Schweizer Acts und Plattformen gibt, weil es von denen auch nicht mehr so viele gibt.
Ich habe vorhin noch mitbekommen, wie du Last Minute versucht hast, eine Auswahl zu treffen, was offenbar nicht so einfach ist. Du hast es jetzt gemacht. Wer hast du als erstes mal rausgepickt?
Ja, also es ist wirklich, muss ich echt vorweg schicken, extrem schwierig, sich da irgendwo zu beschränken. Es ist auch wunderschön, wenn man sich auch beruflich oder von mir aus persönlich mit Musik beschäftigt, wie viel in der Schweiz entsteht. Da kann man, wenn man sich reinfuchsen will, extrem weitläufig abtauchen. So. Ich habe mich jetzt probiert, ein bisschen auf 3 zu beschränken, die für mich das Jahr so ein bisschen rausgestanden sind oder auch etwas gerissen haben, wo irgendwie weitergekommen sind. Und ich glaube, die erste Figur, die mich so Anfang Jahr recht fasziniert hat, ist der EDB aus Bern. Eddie, sagt man mal. Und er ist sehr jung, ich sage Anfang 20, 22, macht seit ein paar Jahren Musik und Mundartmusik. Und ich finde, er hat so ein eine punkige Attitüde, aber die Musik ist letztlich doch recht zugänglich für poppige Elemente. Und einfach eine extrem frische Energie, die mich bei der Musik packt, aber dann auch, wenn man mit ihm redet. Und ich glaube, das ist auch ein grosser Teil von der Faszination um den Künstler. Man hat das dann auch auf dem Gurten gesehen, das Jahr, wo eine sehr grosse Menge vor der Bühne gestanden ist, wo er auftreten ist auf der Waldbühne. Und ja, wenn man ihn live sieht, das packt sehr, weil er einfach auch... Er hat einfach ein fits Mundwerk. ist extrem unterhaltsam. Genau, mich auch seine Tourblogs kann ich wirklich sehr empfehlen, die er auf Instagram auch teilt. Das ist einfach extrem unterhaltsam, sowohl in der Musik wie auch nebendran. Und das gehört irgendwie auch zu einem spannenden Act dazu, finde ich. Und da ist er eine grosse Entdeckung und wird auch nicht gestört weiterhin unterwegs sein in den Schweizer Clubs. Und wie ich sehe, auch in Berlin noch spielen. Also ich glaube, da kommt noch viel. Und das wird spannend bleiben.
Eine kleine Boomer-Frage. Warum EDB? Das werde ich schon lange mal fragen.
Ja, da gibt es natürlich schon Urban Legends. wahrscheinlich gibt es viele Deutungen. Er selber sagt immer, es heisse Eddie der Bezwinger. Hm. Oder irgendetwas mit Döner ist auch mal noch gesehen. Aber das ist mir jetzt empfallen. Hm. Ja, das soll, glaube ich, ein bisschen später umgehen. Es hat nicht mit seinem eigentlichen bürgerlichen Namen zu tun. Wirf mein Herz auf den Tisch und füll dir mit, bau den Stadion.
Wann hast du noch mitgebracht?
Jetzt sind wir zu Bern gesehen, dann würde ich noch gerne auf Zürich. Und das ist jetzt eine Künstlerin, die in dem Sinne nicht neu ist, aber sie hat das Jahr eine neue EP rausgegeben und ist sowieso extrem produktiv. Also da kommen auch extrem viele Singles die ganze Zeit, Collabs mit anderen Artists zusammen. Sie ist, ist Natasha Polke. Sie ist Ende 20 und schon seit ein paar Jahren unterwegs. Aber sie hat jetzt das Jahr eben die neue EP rausgebracht. Und ich finde, in der sieht man sehr schön, was ihre Musik ausmacht. Es ist elektronisch, sphärisch, man kann extrem gut eintauchen. Ich habe jetzt nicht auf die Minuten geschaut, aber gefühlt geht jeder Song so ein bisschen länger, als man einen Popsong sonst irgendwie hat. Und das hat eine schöne Sogwirkung. Sie tüftelt, glaube ich, sehr gerne im Studio. Sie bezeichnet sich selber so als Studio-Maulwurf. Ist aber gleichzeitig, finde ich, live, habe ich sie auch mal gesehen, sehr präsent auf der Bühne. Sie steht allein auf der Bühne mit vielen Synthesizers und singt gleichzeitig und so. Das ist alles sehr so mitreissend zum Zuschauen. Und da wäre auch gerade noch die Live-Empfehlung, sie spielt Anfang Januar dann in Luzern am Lilu, heisst das Lichterfestival Luzern?
Genau.
Sowas, in einer Kirche, das kommt sicher recht gut. Könnte ich jetzt da noch allen ans Herz legen. Und genau, ist eine grosse Künstlerin, die irgendwie unter dem Radar läuft, aber auch in Ibiza und in den USA unterwegs ist und jetzt auch mit einem Song, habe ich gesehen, schon 10 Millionen Streams erreicht hat, was auch immer das mag bedeuten. Aber finde ich, kann man mehr hören, kann man mehr schauen.
Du hast gesagt, du hast drei Schweizer Musikerinnen und Musiker mitgebracht. Wer ist der oder die dritte?
Ich gehe über den südlichen Rüstigraben. Gibt es den? Nein, das ist dann der Polenta-Graben. Ist das Tessin. Und zwar gibt es dort eine Rapperin, die ich auch schon länger ein bisschen auf dem Schirm habe. Und die hat jetzt dieses Jahr im Oktober ihr Debütalbum rausgegeben. Sie heisst L.E.A. I.L.E. und dann ein grosses A. Und das Album hat einen wunderschönen Namen, wie ich finde, Pixel. Sopportare la pressione, forse mi sto perdendo, forse solo un'impressione. E sto pensando a te, ma vorrei avere. Und sie rappt auf Italienisch und ich bin jetzt nicht so mega der Genre-Kenner dort. Aber was ich mitbekomme, ist sie einfach in Italien sehr erfolgreich. Sie tourt dort immer wieder und ist auch dann im Frühjahr wieder in Rom, Mailand, Bologna unterwegs.
Sie war mal auf einem Cover gesehen.
Ja, der Rolling Stones Italien hat sie aufs Cover gehievt, das muss man wirklich auch mal sagen.
Wahnsinnig schönes Cover, wirklich sehr cool. Alle strecken ihr das Mikrofon entgegen.
Und yes, und den Ziele, die sehr lobende Ziele darunter ist, die beste Rapperin in Italien ist Schweizerin. ja, aber ich bin kein Kenner von dem Fach und auch nicht von dieser südschweizerischen Rap-Szene, aber es macht extrem Spass, die Musik, und würde ich auch allen empfehlen zu entdecken.
Wenn wir jetzt noch Rösti und Polenta graben, über Gumpen und noch ein bisschen weiter gehen, eine internationale Entdeckung, yes. Ja, gibt es noch etwas?
International ist, ja, es ist auch noch seit wieso. Ich finde, so eine grosse gemeinsame, nein, das stimmt nicht. Eine grosse gemeinsame Popnenner wäre vielleicht Rosalia gewesen mit ihrem sehr überraschenden Klassikalbum. Aber was so kommerziell sehr gross war, ist der Somber. Das ist auch ein recht junger Künstler, 28, aus Brooklyn. Und er hat aktuell übrigens 3 Songs in der Schweizer Top 100. Also das ist auch bei uns angekommen. Und er ist ein faszinierender Typ. Ich finde, also er redet recht gerne darüber, wie er auch Musik macht. Er tut zum Beispiel gerne Songs leaken, bevor sie erscheinen. Also er schreibt einen Refrain oder so und dann tut er es auf TikTok posten und schaut, wie die Leute reagieren.
Und dann schreibt er erst fertig.
Genau. Okay. Wenn er findet, okay, das hittet, dann mache ich weiter. Also manchmal macht er die Songs erst dann fertig. Er macht alles selber, schafft am liebsten allein. Er ist sicher ein grosses Talent. Und seine Musik ist, ich finde es erstaunlich, wie kommerziell erfolgreich er ist, weil es ein schon auch recht, also ich finde es jetzt nicht eine anbietende Art, das ist so sehr coole handgemachte Indie-Rock, sehr gefühlvoll, finde ich, und er sieht auch noch sehr gut aus, ist auch so für irgendwelche Brands über den Laufsteg gelaufen. Das ist das Gesamtpaket und der Mann kommt auch übrigens im Februar dann in die Schweiz, aber das Konzert ist leider schon ausverkauft.
Gibt es noch ein Konzert, das man nächstes Jahr unbedingt muss sehen muss, das noch nicht ausverkauft ist?
Das ist eine gute Frage. Da hätte ich mir auch etwas überlegt. Yes, es gibt auch eine Band aus New York, ich glaube auch Brooklyn. Die heisst Geese, was ein lustiger Name ist, was einfach ganz bedeutet. Aber ich finde es cooler als der Bandname ist Musik. Geese sind schon ein paar Jahre unterwegs, haben schon, ich glaube, 3-4 Alben rausgegeben. Jetzt, das neue Album ist jetzt ein bisschen ein Kritikerliebling geworden, Getting Killed heisst es. Das ist überall sehr wohlwollend besprochen worden. Und ich finde, es ist so eine schlaue Art von Rockmusik, wo, aber, also es ist nie plump, aber es ist auch nicht verkopft. Also es ist auch da viel Emotion drin und ich habe manchmal solche Strokes-Vibes, also es ist sehr rotzig so irgendwie auch und sehr faszinierend in dem und würde ich sagen, wird live gut funktionieren. Sie spielen am 11. März in Zürich im Extra und soweit ich informiert bin, gibt es noch Tickets.
Rotzig, frech, Gies nehmen wir mit ins neue Jahr. Danke dir, Martin.
Ja, sehr gerne und ich wünsche viel Spass beim Hören.
Jetzt ist bei uns der Pascal Blum im Studio, Film- und Serienredakteur beim Tagesanzeiger. Pascal, ist es ein gutes Jahr gewesen für Film?
Es war ein gutes Jahr für Film, ja. Politisch ist es nicht ein wahnsinnig tolles Jahr gewesen, aber umso besser sind die Filme, vor allem die, die rausgeragt haben und die etwas erzählt haben von Rebellion und von Solidarität.
Du sprichst schon von ganz Bestimmten an.
Ich spreche auf meinen Lieblingsfilm an, ja, «One Battle After Another». Ich glaube, du hast den auch gesehen.
Sogar im Kino.
This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75.
Bitch, I felt like Tony Montana!
Es ist ein Film, den man tatsächlich im Kino muss schauen. Das gilt heutzutage ja wirklich nicht für alle Filme, aber der Film und der Showdown und das Rock'n'Roll im Kino habe ich jetzt schon länger nicht mehr erlebt.
You know, you are so unsuitable for my daughter. My child comes from a whole line of revolutionaries. And you look so lost.
Das ist Paul Thomas Anderson, amerikanischer Regisseur, der mit Leonardo DiCaprio der Hauptrolle einen Film gemacht hat, der ein bisschen lose anknüpft an ein Buch von Thomas Pynchon, «Vinland», das in den 90er Jahren spielt. Aber eigentlich geht es um einen Aufstand, um einen Kampf im Untergrund, der hohe Kosten hat. Und es geht um Generationen von diesen Leuten, die kämpfen gegen einen faschistischen, grotesk überzeichneten Staat in diesem Film.
Not one thing, it's another. Find that to be true.
Ist, glaube ich, ein Favorit für sämtliche Preisverleihungen, oder?
Es ist ein Favorit, nicht zuletzt wegen der Schauspieler. Nicht zuletzt auch, weil man Leonardo DiCaprio gerne an eine Preisverleihung einladen. Einerseits, andererseits ist es wirklich mal wieder ein Film, der Power hat und wo etwas von linker Politik wieder aufweckt, wo man... Es gibt eine ganze Diskussion darüber, wie links das der Film überhaupt ist. Mm. Aber etwas, wo progressiv daherkommt und wo man sich auch mal wieder kann freuen an der Rebellion von denen, die anders sind.
Und wo man auch als Kommentar zur aktuellen Politik in den USA liest.
Genau, also man darf auf jeden Fall an Donald Trump denken. Jetzt ist das Figurenarsenal von Pynchon ist ja grotesk überzeichnet. Aber auch jemand wie der Sean Penn, der einen absurd rassistischen Militär spielt in diesem Film, ist einfach all in. Also er macht das so, dass man ihm das dann auch abnimmt.
Das war der erste Tipp. Auch der zweite Tipp ist recht politisch.
Der zweite Tipp ist aus Brasilien, «The Secret Agent».
Es ist feito aqueles programas americanos de proteção a testemunha.
Es geht gar nicht um einen Geheimagent im engeren Sinn, sondern um einen Wissenschaftler, der zur Zeit der Militärdiktatur flüchtet. Das tönt jetzt so ein bisschen historisch interessant, aber nicht wahnsinnig unterhaltsam. Tatsächlich ist es ein Wahnsinns-Thriller, ein Film mit wahnsinnigen Bildern.
Ah, pinta de policial, cara.
Não, sou policial.
Und sagen wir mal, jetzt, wo wir diese Aufnahme machen, bei eher nebligem Wetter, ein wirklich extrem gutes Antidot. Und auch das wieder ein Film über die Solidarität und das Gruppengefühl von Leuten, die sich der Repression entgegenstellen.
Der Hauptdarsteller kennt man glaube auch gut, oder nicht?
Wagner Moura, genau, von Narcos.
Aber beim nächsten Tipp ist der Hauptdarsteller interessant, vor allem, weil man mit ihm ein bisschen alt geworden ist.
Genau, der Mann heisst Noah Weil und er ist auftreten damals in einer Serie, die praktisch alle gesehen haben oder zumindest davon gehört haben, nämlich «Emergency Room». Und Emergency Room ist das, was man heute wahrscheinlich als so das veraltete Fernsehen bezeichnet. Jede Folge passiert wieder irgendetwas. Es ist eine Krankenhauserie, es gibt Schicksalsschläge und es gibt Leute mit Wunden, offenen und weniger offenen, man muss pflegen.
No, that's capturing.
There's a carotid pulse.
All right, start a dopamine drip, 10 mics per kilo. Where's the vent?
Und das ist mit ihm jetzt in der Hauptrolle quasi aktualisiert neu aufgenommen worden. Das heißt nicht Emergency Room, sondern The Pit.
Welcome to The Pit. Let's go save some lives.
Systolic's only 80, 14
days. Alex, you've lost a lot of blood. You need to go to surgery right away.
Und The Pit ist wirklich eine sehr hektische, eine sehr spannende Krankenhausserie, aber auch eine, die sehr viel erzählt von den abgesparten Spitälern und von den Umständen, wo man da drin muss schaffen.
It's a lot busier.
There's a nursing shortage across the country.
That is bullshit. If you paid them a living wage, they'd line up to work here.
Other hospitals are managing this crisis.
Ist ja noch einmal interessant, weil jede Folge, glaube ich, zeitgenau stimmt quasi. Eine Stunde Folge ist eine Stunde Krankenhaus.
Genau. Die Serie spielt in Echtzeit, wie früher 24 ja auch behauptet hat, die Serie spielt in Echtzeit. Damit das funktioniert, haben sämtliche Terroranschläge müssen in Los Angeles stattfinden und nie anders. Ja, er spielt in Echtzeit und man sieht nur, Wiley in seiner Rolle als Arzt tatsächlich versucht er auch in einer Folge mehrmals aufs WC zu gehen, aber er schafft es nicht, weil er hat einfach keine Zeit.
Der Pitt hat schon ein paar Preise gewonnen. Kann man sie echt bei euch schon schauen?
Man kann sie schauen ab dem 13. Januar tatsächlich, wo dann bei uns der Streamingdienst HBO Max startet und man kann es bis jetzt nur dort schauen.
Noch ein Streamingdienst mehr.
Genau.
Zum Schluss nochmal zwei Filme. Und zwar aus einem Genre, das man sonst nicht so bedient. Du hast zwei Horrorfilme mitgebracht.
Zwei Horror- bzw. in einem Fall Fantasy-Filme sind für mich zwei Beispiele, die zeigen, was man mit diesen Sachen immer noch sagen und anrichten kann, aber auch, wie man die Leute bestens unterhalten kann. Sinners and Weapons. Sinners ist ein Film von Ryan Coogler, der bekannt ist dafür, dass er die ganzen Rocky-Filme hat aktualisiert.
Und all the things that I've seen. I ain't ever seen no demons, no ghosts.
Er spielt jetzt zur Zeit von Jim Crow in Mississippi in den 30er Jahren. Und es geht um eine Art Vampirfilm, wo die Schwarzen ausgesucht werden von den Weißen, die an der Blueskultur stark interessiert sind.
This gift can bring fame and fortune.
Will somebody take me?
But it also can pierce the veil between life and death.
Das klingt ein bisschen abstrakt, ist aber wirklich auf eine crazy Art sehr lustig, aber auch sehr blutig.
Und sehr politisch, kann man sagen, oder?
Und politisch auf eine Art, die man nicht unbedingt erwartet, wenn man denkt, Vampirfilm in den 30er Jahren, aber genau. Und der andere Film heisst Weapons, ist eher ein straighterer Horrorfilm, wo es darum geht, dass eines Tages plötzlich alle Kinder aus einer Schulklasse verschwinden, außer eins.
I don't understand at all. Why just her classroom? Why only hers?
Where are our children?
We have a lot of emotional parents here. I think it's best if you keep some distance from this place.
Und da ist natürlich die Frage, was hat das Kind damit zu tun, beziehungsweise die Lehrerin? Es passiert dann alles Mögliche Unkürliches. Letztlich ist es aber, wie der Titel schon sagt, ein Film, wo es darum geht, dass man Leute im Prinzip zu Waffen machen kann. Und auch das darf man als eine politische Allegorie vielleicht lesen.
Vielen Dank, Pascal. Du hast alle Sachen gebracht, die du selber schon gesehen hast. Gibt es jetzt etwas in der stilleren Zeit, wo du dir auf dem Zettel notiert hast, wo du unbedingt willst schauen willst?
Also was ich wirklich überraschend gut gefunden habe, ist «Dying for Sex».
I've never even had an orgasm with another person.
Good. We have something for your list.
Eine Serie, die ich angefangen habe zu schauen, aber noch nicht sehr weit bekommen, wo es darum geht, dass Michelle Williams eine Frau spielt, die eine terminale Diagnose bekommt und dann einige Sachen in ihrem Sexleben neu will ausprobieren. Ein Film mit Szenen, die man sicher als sexpositiv beschreiben kann, aber auch als sehr lustig.
Some kind of sex quest.
A sex quest?
I want to feel everything for as long as I can.
Touch me. Please.
I'm so sorry. He's being very bad.
Wunderbar. Vielen Dank.
Danke dir.
Und was wir dieses Jahr so alles hören oder könnte hören, das sagt uns Sarah Spreiter, Produzentin unter anderem von «Apropos» und allen Crime-Fans bekannt als Host von «Unter Verdacht». Und für mich die absolute Queen, was Podcast-Entdecken angeht. Hoi Sarah.
Hoi Alex.
Ich erinnere mich an einen Podcast, wo du mindestens in 15 Kaffeepausen beworben hast. Er kommt aus Deutschland.
Hast du ihn schon gehört?
Nein, noch nicht.
Darum bewerbe ich ihn jetzt nochmal. genau, das wäre «Nicht mehr mein Land» heisst der, Geschichten über Migration, den Rechtsruck und die Gräben zwischen uns. Das ist von ARD, eine Podcast-Serie. Und in dieser Serie, die geht 6 Folgen lang, redet der Podcast-Host Ali Gutsfeld mit verschiedenen Personen, die so verschiedene Perspektiven geben auf Migration und eben den Rechtsruck in Deutschland.
Ich habe mit Menschen geredet, die sagen, sie kennen die Antwort. Was sich bei ihnen alles verändert hat in den letzten 10 Jahren.
Und das ist die letzte Wahrheit, die im Bundestag ausgesprochen wird.
Welche Partei sie wählen, mit wem sie feiern.
Der war ja immerhin Geheimdienstchef. Das ist ja wie aus dem Roman.
Welche Geschichten sie erzählen.
Ich nenne mich nicht ein Held. Aber was ich gemacht habe, das war ein bisschen heldenhaft, genau.
Er versucht, wie so mit diesen Menschen zu erklären, was sich nach 2015 ereignet hat, nach dieser grossen Flüchtlingswelle, wo man ja am Anfang auch in Deutschland Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen hat. Und wie wir wissen, hat sich das drastisch verändert in den letzten Jahren. Und die Folgen probieren das aufarbeiten, die Veränderung. Und die Folgen heißen zum Beispiel «Der Gutmensch und die Wutbürger», «Die Fürstin und der Rechtsruck», «Die Aussteigerin und der Clan», «Der Held und der Messerangriff». Spannend. Und vermutlich fühlt man sich auch als Zuhörerin und Zuhörer in der Schweiz ein Stückchen weit angesprochen. Absolut. Also vor allem auch, es gibt eine Folge, wo es unter anderem darum geht, um den Neubau von einer Flüchtlingsunterkunft. Und die Diskussion, die kommt mir ja schon irgendwie recht bekannt vor, die haben wir in der Schweiz auch.
Ein Dauerthema.
Genau, es ist ein Dauerthema und der Ali Gutsfeld, der Host, der schafft auch dort irgendwie einen interessanten Dreh, findet, um über das zu reden, um die Diskussion darstellen, um die neue Flüchtlingsunterkunft. Er redet dort zum Beispiel mit einer Frau, wo früher oder wo rund um 2015 viel Flüchtlinge bei sich selber aufgenommen hat und die unterstützt hat und jetzt eben gegen den Bau von dieser Flüchtlingsunterkunft kämpft. Und er fragt sich dann, wie passt das zusammen? Und
also was ist dort passiert?
Genau, dazwischen? Was ist dort passiert zwischen dem Aufnehmen von diesen Flüchtlingen und zwischen dieser Ablehnung gegen und gegen den Bau kämpfen? Und was ich auch sehr spannend finde an dieser Serie, ist, dass er uns mitnimmt auf sehr persönliche Ebene, also auch weil er mit Leuten redet aus seinem eigenen Umfeld, zum Beispiel mit einem Studiumskollegen. Und er sich irgendwie immer wieder selber fragt, ist das noch mein Land?
Ist das hier noch mein Land? Ehrlich, ich weiß es noch nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie ich mich am Ende von diesem Podcast verabschieden werde. Als Ali oder als Alexander? Das ist nicht mehr mein Land. Und gerade bin ich Ali Gutsfeld.
Nicht mehr mein Land, also der erste Tipp von dir. Was hast du uns sonst noch mitgebracht? Der nächste Podcast, den ich mitgebracht habe, ist englischsprachig. Er heisst «Lucky Boy». Er ist ein vierteiliger Podcast von «The Observer» und produziert von «Tortoise Media». Dort drin geht es um den Gareth. Er ist ein 14-jähriger Bub. Ich glaube, mit 14 kann man noch sagen, ein Bub. Und der hat eine Beziehung zu einer jungen Lehrerin an seiner Schule. Und zwar eine sexuelle Beziehung.
Gareth was a pretty ordinary 14-year-old. He liked comics, climbing trees and hanging out with his mates, that kind of stuff. But he also had a secret.
Like, I thought I was something special. I was, I just didn't know what kind of special that meant.
Und inwiefern ist er ein Lucky Boy? Es ist eben genau eine gute Frage und auch eine sehr, sehr zentrale Frage von diesem Podcast. Ein junger Mann, oder eben vielleicht eher ein Bub, der eine Beziehung hat zu einer älteren Frau, das ist in unserer Gesellschaft, vor allem aber auch, wie er es schildert, für ihn und für seine Kollegen immer so ein bisschen ein Glück, ein Gewinn. Und er hat sich selber als etwas Spezielles angesehen und eben als Lucky Boy.
Out of the hundreds of boys, she chose Gareth. And before long, she was sleeping with him.
It was me and her, right? Against the world. But we were powerful, right?
Er hat etwas so erreicht, oder? Genau, er hat etwas erreicht. Er und eine ältere Frau, oder? Und hinter dem steckt aber ein enormes Machtverhältnis und die Gesellschaft kennt oder erkennt die Dynamik von Täter und Opfer oftmals nicht, wenn es eben um einen männlichen Teenager oder Bub geht und eine ältere Frau beteiligt ist. Und unter anderem um das geht es in diesem Podcast. Und es geht auch darum, zum Zeugen suchen nach dem, was passiert ist und um Verantwortung und eben Machtpositionen.
She's ruined his life.
Now he wants justice. And he wants to know why no one put a stop to it. But there's a problem.
I have no interest in a witch hunt on a teacher.
With respect, I do not wish to be contacted again.
And when I start to dig and get people to talk, it turns out Gareth isn't the only lucky boy.
How about the truth? How about we do that first and then we work out where we're going to go from there? How about the truth?
Lucky Boy. Ich sehe, du hast ein bisschen mit Serien. Was steht noch auf deiner Must-List?
Ja, also Serien sind sowieso toll. Es ist schon so, dass ich sehr gerne Serien höre. Und einmal züchte es einem einfach gerade den Ärmel rein.
Kann man eigentlich Binge-Listening sagen?
Ich würde sagen. Also in meinem Fall ist es oft mal ein bisschen Binge-Listening. Und gerade eben zum Beispiel bei Tortoise Investigates, die sind oftmals eben sehr gut. Sind oftmals in Serien. Und ich bin schon vielfach länger am Wasser liegen geblieben, fast einen Sonnenbrand gekriegt oder länger gejoggt, extra nur, weil ich die nächste Folge hören wollte. Das ist schon so.
Das ist noch gäbig.
So. Das ist gäbig. Und darum habe ich nochmal eine Serie mitgebracht. Das mal nochmal eine deutsche, «Vor Zeit». Und die habe ich selber empfohlen gekriegt, gerade letzte Woche, von unserem Podcast-Team. Und gerade durchgelöst.
Vor 30 Jahren wurde die Krankenschwester Christine Schmitz Zeugin des Völkermords in Srebrenica.
Der Podcast heißt «Irma, das Kind aus Srebrenica». Und zwar ist das ein Doku-Podcast über 5 Folgen. Mhm. Und die Geschichte die spielt sich während dem Bosnienkrieg ab. Und genauer gesagt geht es vor allem um den Völkermord eben in Srebrenica 1995. Mhm.
Für mich ist das Gefühl, es gibt ein Leben vor Srebrenica und es gibt ein Leben danach.
Und dort hat sie einen Moment erlebt, der sie bis heute nicht loslässt.
Also die Grundgeschichte ist, dass eine Krankenschwester, eine deutsche Krankenschwester, während den Tagen, wo sie dort arbeitet, ein Baby in die Hand druckt kriegt. Und der Name war Irma. Und es geht in dieser Geschichte vor allem um das Kind, was das Kind erlebt hat. Sie ist ihrem Vater entrissen worden und er ist dann abgeführt worden von Soldaten und schlussendlich ermordet worden.
Und erfahrt man dann so etwas, was mit Irma passiert oder um was geht es denn?
Genau, es geht vor allem um ihr Leben, aber auch rundum, wie das überhaupt zu dem kommen konnte. Und die Geschichte wird in 5 Folgen aufgearbeitet und zwar von verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Personen. Also spannend ist, dass die Journalistinnen und Journalisten probieren, Folge für Folge mehr verstehen, warum es zu dem kommen konnte. Und für das reden sie mit Beteiligten, zum Beispiel mit Irma selber, mit Irmas Mutter, mit einem UN-Soldat, der damals dabei war, wo man eben den Vater von Irma gezwungen hat, sie an die Krankenschwester zu übergeben. Aber auch zum Beispiel mit einem Soldat, der dabei war, wo über 8'000 bosnische Muslime getötet worden sind. Und er hat auch selber damals geschossen.
Also ist es auch ein Aufarbeiten von dem schrecklichen Massaker von damals?
Absolut. Also man kriegt verschiedene Blickwinkel auf das Verbrechen von damals. Und es ist sehr gut recherchiert, es ist sehr schön produziert, es ist extrem berührend und ich finde, sie treffen eben auch einen mega guten Ton. Und auf so aus Produzentinnen-Seite muss man wirklich auch sagen, sie haben eine extrem schöne Art, um mit Sound zu arbeiten. Und ich finde es immer mega schön, wenn Sound auch so ein bisschen den Inhalt widerspiegelt und das verschmilzt. Und ich finde, das kriegen sie in dieser Serie extrem gut her.
Das also ein Podcast über die Irma, ein Kind, das während dem Bosnienkrieg abgesetzt worden ist. Wer jetzt fleissig am Mitschreiben ist und irgendwie etwas verpasst hat und schon die Hände verrührt, keine Angst, wir dann alle Tipps aus dieser Folge auch noch im Episodenbeschreib nochmal auflisten. Alles sehr interessant, aber auch sehr ernste Podcasts, Sarah. Hätte ich das ja auch noch ein Podcast einfach nur so ein bisschen zum Lachen gebracht? Oder irgendwie ist in eine ganz andere Richtung gegangen?
So halb zum Lachen gebracht oder zumindest zum Lachen gebracht hat mit dem Titel einer Folge. Und zwar ist das eine Folge von «This American Life». Das ist sowieso an dieser Stelle eine grosse Formatsempfehlung. «This American Life», ein amerikanischer Podcast mit sehr vielen tollen Folgen. Und das kann ich vielleicht auch mit einer Folge veranschaulichen. Und zwar der Titel, der mich so angelächelt hat, heisst «Lists», Ausrufezeichen, Ausrufezeichen,
Ausrufezeichen. Warum dich das anspricht, kann ich schon ein bisschen vermuten. Du hast schon häufiger wahrscheinlich mal meine Lists gesehen.
Oh ja.
Genau, ich habe sehr gerne Listen. Es hilft mir irgendwie. Und ich finde, es passt jetzt auch geht recht gut zum Jahresende. Viele machen Listen, was sie noch machen wollen, was sie gemacht haben, was sie vielleicht nicht mehr machen wollen, was man noch erledigt haben muss.
Vorsätze.
Vorsätze, genau. Listen gibt es in allen möglichen Arten. Und um das geht es auch in dieser Folge. Die Beschreibung des Podcasts ist übersetzt so, und zwar sagen sie, wie sie das Chaos der Welt organisieren, zum Guten und zum Schlechten. Und genau, ich finde, «This American Life» trifft auch in dieser Folge wieder irgendwie so ein gutes Mass zwischen Leichtigkeit, man lacht zwischendrin, apropos Lachen. Es hat eine gewisse Tiefe, eine Nähe zum Alltag und es lässt einem einmal mal schmunzeln, aber eben auch nachdenken.
Und wer macht denn die Liste?
Genau, in dem Podcast erzählen sie von verschiedenen Leuten, die Listen machen. Und es geht eben um verschiedene Listen. Kurz zusammengefasst geht es zum Beispiel um zwei Brüder, die die Listen anschauen von ihrem anderen Bruder, der verstorben ist, den er vor seinem Tod gemacht hat.
You ready to talk about the list?
Sure.
You want to see it? It's right. This is it right here.
What do you want to ask me about it?
I'm on a Zoom call with my brother Pat, talking about a list that was written by our other brother, Mike.
Ein anderer Mann, der macht Listen mit Namen von Hunden aus seiner Nachbarschaft. Weil anscheinend ist es sehr wichtig, dass man die Namen kennt. Dass man die Namen nicht vergisst von diesen Hunden.
Das andere ist auch unhöflich.
Genau.
When he and Chris get back to the house, they run into a neighbor's dog who somehow wasn't on the list yet.
I'm going to add it to the list, though. Wait, explain. I've actually bumped into that dog many times. And he always says he's friendly.
Oder es geht unter anderem auch um Listen, wie die sogenannten Foreign Agents Listen, also ausländische Agenten. Auf die Listen werden Russen gesetzt und Russinnen gesetzt, die zum Beispiel in Amerika oder anderen Ländern leben. Und zwar werden sie von der russischen Regierung auf die Liste gesetzt und dort drauf willst du nicht sein.
And this is something that's actually happened before between the two of us, where we just take out our phones on a Friday, see a name, and say the name, because you don't have to say, you know, Vinyavkin has been named a foreign agent, because we know it's Friday.
Und wir haben jetzt ja quasi eine Liste von dir gehört, von deinen Tipps für Podcasts für dieses Jahr. Danke, Sarah Spreiter. Vielleicht noch zum Schluss, wie wählst du eigentlich in dem Meer von Podcasts aus, welche du jetzt als nächstes hören oder welche 15 du als nächstes hören?
Ja, also 15 sind sicher noch auf meiner Liste. Ich hoffe, ich finde da noch Zeit über die Festtage, um die Liste ein bisschen abarbeiten. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in was für eine Situation ist man, was hat man gerade auch Lust, was passt zur Stimmung. Sind das Gesprächspodcasts, Recherchepodcasts, Serien, kurz, lang, Deutsch, Englisch, was für Themen? Ich höre auch zum Beispiel viele News-Podcasts, um mich zu informieren, aber das mache ich dann vielleicht eher am Morgen und nicht am Abend, wenn ich schon viele Informationen gekriegt habe. Ich höre aber auch Podcasts über irgendwelche Entstehungsgeschichten von Marken oder Firmen. Der Podcast heisst «Kampf der Unternehmen», «Adidas gegen Puma» oder «Wie ist Tinder» oder «Wie ist Lego entstanden?». Das sind Sachen, die man dann eher hören kann, wenn man etwas so ein bisschen sich bereiseln lässt. Oder auch Geschichtspodcasts wie «Geschichten aus der Geschichte» oder «Darwin gefällt das». Ich glaube, man muss wie so eine Art finden, auf was habe ich gerade Lust, was verträge ich gerade, wie viel Zeit habe ich auch.
Und wenn ich das weiss, wie finde ich sie denn?
Wenn man das weiss, dann einhören über «Pocket Cast». Das ist so eine App, die eine recht coole Darstellung hat von dem Format. Und dort kann ich zum Beispiel, wenn ich einen cool finde, gibt es so einen Ritter, kann man so draufklicken, «Das gefällt dir vielleicht». Das gibt es bei Spotify auch, ich glaube, das gibt es bei Apple Podcast auch. Sich dort inspirieren lassen. Oder zum Beispiel, wenn man Marken kennt, die gute Podcasts machen, wie zum Beispiel Tortoise, den ich schon erwähnt habe. Es gibt aber noch viel mehr davon, so Produktionsfirmen. Dann einfach immer wieder reinschauen, was die so gemacht haben in der letzten Zeit.
Danke, Sarah. Und ich wünsche dir mega viel Zeit, um die 15 bis 30 Podcasts über die Festtage zu hören.
Hoffe ich auch. Danke dir.
Für alle, die nicht ganz so erfolgreich alles mitgeschrieben haben, kein Problem. Ihr findet alle Hör-, Lese- und Schauen-Tipps auch aufgelistet in den Shownotes. Philipp, ich glaube, du hast mir dieses Jahr, ich würde sagen, mindestens 3 bis 4 Bücher in die Hand gedrückt.
Ich hoffe, du hast alle gelesen.
Nein. Ich bin dran. Aber es wäre so dein Buchtipp, den du jetzt gerade allen draussen verteilen würdest.
Ich habe zwei Buchtipps für dieses Jahr. Also zwei Sachen, die ich wirklich sehr gerne gelesen habe. Das eine, über das haben wir schon einen Erfolg gemacht, auch mit Nora. Das ist der Gewinner vom Buchpreis von Deutschland und von der Schweiz, von der Dorothee Elmiger, die Holländerin. Das ist einfach... Ich habe nämlich das letzte Mal ein Buch gelesen, das mich sprachlich so mitgenommen hat und wo einem so lang in Erinnerung bleibt. Ziemlich unheimlich auch. Kann ich sehr empfehlen.
Aber auch herausfordernd, mag ich mich erinnern.
Ja, es ist nicht ganz einfach, aber wenn man sich einmal darauf einlässt, ist es dann eigentlich erstaunlich, wie schnell man in das reinkommt und wie viel man aus dem rausnimmt. Also das ist wirklich eine grosse, grosse Empfehlung. Das Zweite, das heisst auf Englisch «Flash», auf Deutsch hat es ein bisschen einen komischen Namen, das heisst «Was nicht gesagt werden kann», und ist von David Salay, der hat den Buchpreis gewonnen. Und das ist von der Sprache her wie das Gegenteil, ganz kalt und klar und beschreibend. Und es geht um einen Mann, der so ein bisschen durch die Welt geht, wo nicht genau weiss, wie ihm passiert. Und man schaut ihm so zu und denkt, das ist interessant. Und man denkt auch, so gehen recht viele Leute durch die Welt. Wie das beschrieben wird, ist einfach super interessant.
Also wie? Mit Scheuklappen oder noch ein bisschen mehr?
Nein, so recht ein bisschen unbewegt, weißt du, ja. Ein bisschen unreflektiert. Es, ihm passieren auf die Sachen und dann sind sie so. Und der letzte Satz, der ist mir geblieben, am Schluss stirbt dann seine Mutter. Dann heisst der letzte Satz, danach lebt er alleine. Und ich muss gar nicht mehr wissen als der letzte Satz. Aber es ist sehr, wirklich sehr schön zum Lesen.
Super interessant.
Alex, was hast du gelesen das Jahr?
Ich habe noch etwas mitgenommen, weil ich habe ein bisschen die Marotte, dass ich wirklich Bücher erst recht spät lese. Also ich bin nie up-to-date, was Bücher angeht. Aber ein Buch, das dieses Jahr auch sehr viele Leute in meinem Umfeld irgendwie bewegt hat, ist «Moralspektakel». Das ist vom Philosoph Philipp Hübel. Das ist letztes Jahr erschienen, 2024. Und es geht eigentlich darum, wieso die richtige Haltung zum Statussymbol geworden ist und warum das die Welt eben nicht besser macht. Ich glaube, es gibt tausende Beispiele auch dieses Jahr, oder, wie Debatten moralisch überhitzt worden sind. Alle wollen irgendwie gute Menschen sein und das vor allem auch raus zeigen. Und er tauscht all die gnadenlos kalt so und zeigt recht anschaulich, wie die Debatte häufig echt viel mehr beinhaltet, wie man sich jetzt moralisch positioniert, statt eigentlich auf den Missstand aufmerksam zu machen. Und es ist also ein Plädoyer für eine universelle Ethik und dass man einfach faktenbasierter wieder Debatten führt. Ich muss sagen, es ist kein Buch, um einfach so ein bisschen abschalten.
Das klingt jetzt auch nicht gerade so, ja.
Aber es, ich meine, man ertappt sich selber mega oft, wie man vielleicht auch in das reingeht und es bringt einem recht zum Nachdenken. Und ich mag mich erinnern, ich habe kurz darauf aber schon in der ersten Debatte mit meinem Bruder zum Beispiel gemerkt, ich gehe jetzt auch rein. Was kann ich jetzt anders machen? Und es gibt so eine Hilfestellung.
Das klingt sehr interessant und auf eine Art auch entspannend, wenn man es einmal durchdrungen hat. Mhm. Ich habe noch drei eher kurze Sachen. Und zwar ist dieses Jahr wieder eine neue Staffel von Heavyweight gestartet. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts. Es war eine längere Pause jetzt.
Mit einem Star drin.
Hallo Jackie. Even here in Little Switzerland, the despair is great.
Dear Jackie, this is Esam from Istanbul. You are the only person who makes me laugh out loud.
You should definitely come back.
You are the highlight of the show. It means nothing without you.
Komm bitte zurück.
Alle, die gerne wirklich sehr nahe Geschichten haben, die auch recht verrückt sind, die stehen an der richtigen Adresse. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Dann nochmal ein Podcast. Das beste Gespräch von mir habe ich gefunden, Patti Smith bei Ezra Klein. Das war wirklich wahnsinnig schön.
Sie hat halt einfach eine Stimme, die glaube einfach 15 Stunden zuhören kannst.
Super, wenn man es gehört hat, will man gerade das Buch nachher kaufen und lesen, wie sie aufgewachsen ist in New York vor den 70 Jahren. Wirklich auch sehr empfehlenswert. Und dann noch auf Netflix ein Doku über New Yorker, wo 100 Jahre alt wird, das Magazin.
So with the 100th anniversary coming up, the fact that this exists and is thriving, that's amazing.
Wo man sieht, wie man sehr aufrichtigen, sehr engagierten und wirklich richtig tollen Journalismus macht. Und man kann dem dazuschauen bei dieser Doku und denkt, das ist richtig toll.
Gibt einem vielleicht auch ein bisschen Hoffnung.
Hast du ja auch noch etwas, Alex?
Ja, ich habe mir überlegt, wir haben jetzt schon so viele Tipps gehört zum Hören und zum Schauen und so. Ich habe noch eine Veranstaltung. Und zwar, ich meine, mir klagt ja jetzt doch schon recht lang, dass niemand mehr ausgegangen geht und Gen Z irgendwie führt zum Clubsterben, weil sie nicht mehr so trinken und so. Ich habe ein Gegenmittel entdeckt das Jahr. Aus in einer Heimatstadt, Luzern, da gibt es eine Partyveranstaltung, die heisst 118 Minuten on Fire. Und zwar geht es so, es ist jeden zweiten Mittwoch im Monat, am 8. geht es los, es läuft ein Countdown, 118 Minuten legt das DJ-Duo auf oder jemand allein und alle tanzen Vollgas.
Von 0 auf 100.
Wirklich von 0 auf 100. Und dort, wo ich einmal war, zweimal, hat es sehr ein breites Publikum gehabt. Und wirklich nach 118 Minuten geht das Licht an. Es ist gerade einmal 10 Uhr. Die meisten stehen ein bisschen verdutzt da, aber dann heisst es so, jetzt heimgehen. Und es ist irgendwie recht genial, weil man geht früh heim, hat genug Schlaf, im besten Fall keinen Kater. Und ich habe gesehen, in Zürich gibt es auch recht viele so Veranstaltungen, die sich mehr auf den Tag verlagern. Aber dass das funktioniert, hat mich immer recht gefreut.
Dann gutes Reihen für dich, Alex. Jetzt, bevor wir hier den Laden dicht machen, haben wir noch einen kurzen Hinweis, und zwar auf nächste Woche. Was haben wir dort Spezielles geplant?
Wir machen eine Spezialwoche von Apropos, und zwar führen wir 5 Gespräche mit sehr interessanten Menschen. Es sind Jahreswechselgespräche, wir reden mit diesen Menschen darüber, was dieses Jahr alles passiert ist. Wir müssen es mit ihnen auch ein bisschen verarbeiten und wir reden darüber, was uns nächstes Jahr erwartet.
Und das klingt dann etwa so.
Ich bin natürlich am liebsten, in meiner Vorstellung bin ich Musiker. Also das ist das, was ich am liebsten mache, aber ich wollte jetzt nicht irgendein anderes verheimlichen.
Häusliche Gewalt ist eben, wie der Name schon sagt, Häusliche. Und Häusliche war sehr lange privat gewesen.
Es ist ein Privileg. Und jetzt habe ich das Privileg nicht mehr. Ja, also es ist halt so.
Voilà. Wäre toll, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wäre toll, wenn ihr überhaupt wieder bei Apropos einschaltet. Wir wünschen euch ganz schöne letzte Tage von diesem Jahr und wir hören uns bald wieder.
Bis dann. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.